Ja, hallo. Heute eine neue Folge Alles Lab mit Alex und Tom. Und oh Wunder, wir haben eine neue Gästin. Die Heike aus Stauchen besucht uns. Heike, wie bist du eigentlich zu diesem Land gekommen? Oder das Land zu dir? Oder erzähl mal.
Das Land, Tja, wir saßen zu fünft in einem vollgepackten Kangoo, daran erinnere ich mich noch. Irgend so 2001, nee, muss früher gewesen sein. Also um 2000 herum. Und waren auf dem Weg zu einem Winlandcon, einem Frühjahrsfest. Und dann fiel uns auf dem Weg ein, ah Mist, wir sind als Land geladen. Ich glaube, wir brauchen noch einen Landesnamen. Und dann hatten wir so knapp 2 Stunden Zeit bis nach Butzbach darunter. Nee, stimmt nicht, Petterweil war es, genau. Und ja, dann haben wir uns Stauchen ausgedacht. Also wir sind irgendwie vom Hochmittelalter über die Staufer dann nach Stauchen gekommen. Und dann brauchten wir natürlich auch eine Religion, Drachen. Naja, Drachen, das klingt ja so ein bisschen wie Winland, das müssen wir irgendwie anders gestalten. Da hießen sie dann auf einmal Faucher. Ja, und das waren so die Anfänge. Und während wir Winland bespielt haben, sind die ersten Geschichten um Stauchen dann auch entstanden, die wir dann IT erzählt haben. Das ist so ein bisschen die Gründungsgeschichte.
Eine Frage, wie lange hat die Fahrt gedauert?
Also ich glaube 2 Stunden. Es ging ja so Richtung Frankfurt und um Frankfurt ist immer viel Stau. Also.
Ihr hattet also Zeit und das ist eine Staugeschichte. Okay.
Im
Stauchen.
Stau,
Jetzt
genau.
habe ich den. Ah, Gut. Dunkle Geheimnisse der Länder. Sehr schön.
Ja, genau. Ist ganz unmythisch irgendwie, also.
Ja, das heißt, du hast vorher Winland angesprochen. Geht das dann auch so ein bisschen in die Richtung?
Nee.
So von dem Setting her?
Also wir haben uns tatsächlich am Hochmittelalter so orientiert und auch an den ja, hochmittelalterlichen oder spätmittelalterlichen Helden eben. Also so, ich war ein ganz großer Fan von Artus Epic, habe Germanistik als, also Deutsch hat eben als Fach im Lehramt studiert und Medievistik war im Prinzip so mein Steckenpferd. Also mittelalterliche Kunst und Komparatistik. Und daraufhin, weiß ich nicht, ich war so ein großer Artus-Fan und dann Nibelungenlied, diese ganzen alten Helden eben, die es da so gibt. Und tatsächlich war auch die Geschichte, die wir als Mythos um Stauchen, also wie Stauchen gegründet wurde, hat sich halt eben sehr stark im Ton, an der Sprache und so am Nibelungenlied orientiert. Und ja, und vom Bild her wollten wir im Prinzip ein feudales System haben mit einem König, der auch Faucherblut hat, also Drachenblut hat. Die mythische Geschichte war halt eben dann die, die am Nibelungenlied eben angelehnt ist. Und ja, also es ist mehr halt ein mittelalterliches Setting und wir haben sehr bodenständig eigentlich angefangen. Also wenige Fantasy-Elemente, das kam später dann mehr.
Wo könnten wir denn Stauchen finden auf der Karte?
Unterhalb von Burgund haben wir mal angefangen. Burgund geht ja jetzt im Prinzip von Norden bis nach Süden. Also wir liegen, Moment, also wo damals Cottien gelegen hat, da nordöstlich quasi, da liegen wir. Um uns herum liegt, wie gesagt, Burgund, mit denen wir auch also viel gemeinsam machen. Dann Dürekares liegt da, Fahl, dann ehemals Neufreistadt, ist glaube ich jetzt die Hanse da unten platziert, Neuenherz und Steinmarken, genau, mit denen spielen wir auch viel zusammen.
Ja.
Genau.
Hattet ihr euch so ein Landesbild mal überlegt? So manche überlegen ja so, wie könnte das landschaftlich aussehen oder klimatisch oder habt ihr da so eine Anlehnung?
Ja, wir hatten eigentlich so gedacht, dass das so Provence-mäßig sein sollte. Also die ersten Karten, die Andrea damals gezeichnet hat, die sahen sehr stark nach so einer Mischung aus Andalusien und Südfrankreich aus.
Oh, schön.
Und
So ein
dadurch, dass wir halt,
Urlaubsland.
ja, genau,
Ja.
Als wir damals das Land auf der Mittellandkampagne vorgestellt haben, weil wir Teil der Mittellandkampagne eben sein wollten, da hatten wir uns zuerst tatsächlich, also die Mittellande sind ja auch so etwas an Europa angelehnt, ganz entfernt. Und wir hatten uns halt eben auch da hingesetzt, wo wir so Südfrankreich eigentlich positioniert haben, wo Südfrankreich positioniert ist, so. Und dann fiel uns aber auf, dass wir dann so ganz viele weiße Flecken um uns herum hatten. Und dann haben wir halt eben auf der Kampagnensitzung doch darum gebeten, dass wir doch ein bisschen näher ranrücken dürfen, weil wir ja schließlich mit den Leuten spielen wollen und nicht über weiße Flecken latschen. Und ja, das, so ist es dann passiert. Aber so
Ja.
vom Landschaftsbild her war es ursprünglich so ein bisschen, ja,
Schön.
wie Andalusien gedacht.
Ich habe ein zweites Urlaubsland, wo hoffentlich auch immer die Sonne scheint. Das ist ganz hervorragend.
Stauchen würde ich jetzt nicht als Urlaubsland bezeichnen, aber das ist so eine
Du warst in
Perspektive ein.
Lakotien. Das ist was anderes.
Ich bin da flexibel. Habt ihr denn bestimmte Städte, die jetzt sehr herausragen, oder Hauptstädte oder Nebenstädte, die ihr öfter mal erwähnt beim Spiel?
Also unsere Königsstadt ist Svanhildsehre. Die Stadt selbst ist nach Svanhild benannt. Das ist im Prinzip die Gründerin von Stauchen nach einem sehr verheerenden Drachenkrieg, den es halt vor vielleicht 800 Jahren ist, so ein bisschen im mythischen Nebel, weil es halt eben da noch keine Chroniken gegeben hat und keine Chronisten. Genau, und Svanhildsehre ist im Prinzip die Königsstadt, die häufig erwähnt wird. Dann, wir haben jetzt eine Zeit lang sehr stark die Alhambra, das ist so der orientalische Teil Stauchens, der liegt so im Herzen von Stauchen in einer Gegend, wo im Prinzip dann durch Drachenfeuer ein ehemals blühendes Land komplett in eine Wüste verwandelt wurde, die auch heute noch brennt, also zumindest der Sand ist noch sehr heiß. Da wird halt eben auch Sassamank bespielt oder eben Alhambra Stadt. Und ansonsten haben wir früher sehr häufig Ratelsbeck bespielt. Das ist hat als Baronie angefangen und ist dann über die Jahre zu einer Grafenstadt oder Grafenburg geworden. Und ich überlege gerade, in Dacotien haben wir natürlich im Moment den Herzog von Dunkeltrüb Schwarzfell. Der Name ist da auch ein bisschen Programm in Dacotien. Das ist halt eben mehr so die dunkle Ecke. Die abergläubische Ecke, die Tom auch kennt. Genau. Ja, ansonsten haben wir halt eben so verschiedene Regionen eher, die so charakterlich vielleicht hervorstechen. Also Dacotien, wie gesagt, ist halt eben das Land des Knoblauchs und der dunklen Geschichten und der anderen und des Aberglaubens. Alhambra habe ich schon erwähnt. Tobrinzien, das haben wir uns so ein bisschen vorgestellt, wie also im Prinzip sowas wie Hunsrück. Hunsrück-Eifel irgendwie. Dann gibt es halt Galotien, das ist mehr so unsere Weinregion. Und Talotien, da kam früher in den Anfängen die Inquisition her, also ein sehr karges Land. Da denkt man vielleicht eher so ein bisschen an, ja, vielleicht so ein ganz karges Irland oder halt eben Schottland. Die Analogie. Ja, genau.
Weißt du von Handelsgeschichten, dass ihr irgendwie Handel treibt oder eher nur intern?
Ja, also wir haben, wie gesagt, also wir haben ein sehr enges Spiel mit Burgund, Dürrikares, also im Prinzip so mit unseren Nachbarn. Und mit denen hat sich auch lange Zeit eben so ein Handelsspiel entwickelt. Wir haben aber vor, ja, fast 10 Jahren haben wir halt eben eine Kampagne angefangen, die vor 3 Jahren dazu geführt hat, dass Stauchen im Prinzip im Moment unter einer großen Traumwolke liegt. Also der goldene Traum, der da quasi von Antigöttern ins Leben gerufen wurde, damit man die Götter irgendwann vergessen kann. So ein bisschen die Theorie. Und die Kampagne geht aber dieses Jahr dann auch zu Ende im April und dann starten wir im Prinzip wieder neu.
Und wer regiert dieses wundervolle Stück Land?
Also offiziell natürlich der König. Also der König, also König Skrefried von Stauchen, Faucherblut, das heißt also, in seiner Ahnengalerie hat er irgendwo halt eben dann auch die Gründerin Svanhild, die sich halt eben so der Gründungsmythos irgendwie auf mythische Art und Weise mit den Vauchern eingelassen hat und tatsächlich eben dann auch ihr Blut gemischt hat. Und darauf berufen sich im Prinzip dann ihre Kinder und Kindeskinder. Und König Skrifried regiert im Moment Stauchen. Dadurch, dass wir aber jetzt in diesem goldenen Traum sind, der halt auch die Königs- oder die Herrscherstrukturen ins Wanken gebracht hat, ist das momentan etwas schwierig tatsächlich zu beantworten. Also es ist eigentlich ein feudales System mit König, Herzögen, Grafen und so weiter. In der Alhambra haben wir halt dann den Sulwan und die Kalifeh. Aber im Moment ist etwas schwierig, weil überall geträumt wird und es gibt im Prinzip überall kleine Käseglocken, wo sich dann halt eben auch einfache Menschen halt zu Königen träumen können oder zumindest eben in ein höheres Amt und dann ihre eigene kleine Welt erschaffen.
Bedeutet, aber wenn jetzt quasi der Traum nicht da wäre, wäre es der König, der das Ganze beherrscht. Und dem genau. Sind auch die ganzen, du sagtest, Sulwan und so weiter, alle untergeordnet. Das heißt, ihr habt eine Monarchie und als System.
Genau. Okay. Ja, genau. Also die war auch vor dem Goldenen Traum sehr zentralistisch angelegt. Wir hatten davor halt eben mal eine Phase, die dann durch den Bürgerkrieg zerstört wurde, wo die Inquisition eine Machtposition eingenommen hat und auch schon für ein Jahr die Macht des Königs oder damals noch der Königin eben ins Wanken gebracht hat. Und und danach gab es so ein bisschen Ruhephase und über einen langen Zeitraum auch sehr friedlich. Und mit dem goldenen Traum haben wir da im Prinzip jetzt wieder spielerisch natürlich sehr viele Möglichkeiten geschaffen, so für uns. Und gerade in der Corona-Zeit war das halt eben fantastisch. Also wir haben ganz viele Settings halt eben dann mehrfach spielen können, so P&Ps über Discord, die wir dann halt, also ein Abenteuer, was wir quasi dann mit vielen verschiedenen Gruppen spielen konnten. Und jede Gruppe hatte nachher halt eben was zu erzählen und alles war wahr, weil das ist halt eben ein Traum. Das war jetzt gerade für die Corona-Zeit eigentlich ziemlich ideal.
Ja, klingt super.
Jetzt habt ihr quasi ihr, theoretisch habt ihr quasi zwei Systeme gerade. Ihr habt einmal euer klassisches
Monarchiesystem, ja.
Ja, genau. Und ihr habt den Traum, also quasi etwas ganz anderes. Das bedeutet, wenn der Traum jetzt im April weg ist oder wann auch immer dieses Jahr, dann dann leben die wieder ganz normal in ihrem normalen System und das heißt, dass die Adelspyramide funktioniert soweit. Gibt es da irgendwie bestimmte Charaktere, Leute, die Leute von außerhalb kennen, also wenn sie nicht gerade aus Burgund kommen oder Steinmarken oder ihr habt auch Neunherz oder Fahlen irgendwie um euch herum. Gibt es da irgendwen Bekannten, wo man sagt, ja, das ist ein Charakter, den kennt man. Der ist so wie ein bunter Hund.
Hui. Ich befürchte fast, dass wir jetzt keinen Charakter haben, der jetzt so namentlich tatsächlich über die befreundeten Labländer hinaus bekannt ist. Also mein eigener Charakter Tessa, die halt auch als Bardin durch die Gegend zieht und die auch auf dem Drachenfest und auf anderen größeren Sachen eben dann so aktiv ist, die kennt man vielleicht, aber jetzt nicht als Staucherin jetzt. Also sie trägt nicht so Elant nach außen, würde ich sagen. Mhm. Ich glaube, so richtig so Charaktere, die man so kennt, haben wir eigentlich nicht. Mhm. Also, ja.
Aber noch eine Bardin. Ich glaube, ich fange hier durch den Podcast an, einfach Bardinnen zu sammeln. Wir werden uns alle irgendwann mal zusammensetzen.
Oh ja, bitte. Wir haben ganz viele in Stauchen tatsächlich. Also jetzt beim letzten Con hatten wir, glaube ich, 3 oder 4. Ich meine ja. Und also es war schon ziemlich fantastisch.
Oh wow. Irgendwann mal so ein richtiges Badenorchester.
Ja.
Lust drauf, auf jeden Fall.
Ihr macht die Jam-Session, ich habe schon verstanden.
Und Taumelring für unsere süddeutschen Sprachler. Ne? Denkt immer dran, dass in Monarchie auch immer Arsch mit drin steckt.
Ja.
Entschuldigung. Du hast ja jetzt schon Länder erwähnt, die um euch herum liegen und mit denen ihr halt auch spielt. Gibt es auch Länder, die jetzt ein bisschen weiter weg sind? Ich habe jetzt verstanden, Burgund wurde genannt und okay, mein Namensgedächtnis ist nicht so weit, irgendwas mit F. Wie sieht denn da das Zusammenspiel aus oder mit wem habt ihr da welche Connections?
Also wir sind ja auch Teil des Fantastische Welten e.V. und der ist ja ursprünglich eben aus Normont-Winningen so entstanden. Also das ist, glaube ich, so ganz im Nordwesten, wenn ich mich so an die Karte erinnere. So Daniel Steinbach, Dirk Springberg und so. Mit denen sind wir eigentlich auch noch ganz gut, also stehen wir zumindest noch im Kontakt. Dirk Springberg, der spielt auch manchmal noch bei uns. Genau. Also das ist so ein bisschen, also vor allem Orga-mäßig stehen wir mit denen dann in Kontakt. Nicht mehr unbedingt so also IT-spielmäßig, weil ich glaube, momentan gibt es auch gar nicht so viel aus Normont und Winningen zu berichten.
Alles klar. Gut, das heißt also schon über die Mittellande ein bisschen verteilt aktive Spielerinnen und Spieler, mit denen ihr irgendwie in Game was zu tun haben könntet, wenn ich das richtig raushöre.
Ja, genau. Also ich glaube, so auf der IT-Ebene sind wir da auch relativ breit aufgestellt, also und auch verzahnt und orgamäßig halt eben dann mit Normont und Winningen und den Fantastische Welten e.V.
Das ist ja schon ein ganz großer Verbund so.
Wer? Habt ihr so klassische Feindländer, wo man sagt, also ganz ehrlich, die Steinmarken, die bereisen wir nur mit schwerer Panzerreiterei und Fackeln, weil das geht gar nicht? Oder, ja, keine Ahnung, Burgund, nein, ich kann das Essen aus Burgund nicht mehr sehen. Gibt es da so Feindschaften, die man pflegt, also auch, wo man sich zwar Outtime super gut versteht, aber Intime einfach sagt, also wenn diese zwei Gruppen aufeinandertreffen, dann gibt es mindestens einen lauteren Schlagabtausch, manchmal auch so eine kleinere Kneipenschlägerei. Habt ihr sowas?
Nee, ich glaube, so Länderfeindschaften haben wir so gar nicht. Ich glaube, das liegt so ein bisschen daran, dass wir Stauchen immer so halten, spieltechnisch, dass Stauchen genug mit sich selbst zu tun hat und sich dann nicht so noch um andere Dinge irgendwie kümmern kann. Ich glaube, so klassische Feinde, ne, wie Drow oder sowas, damit können, glaube ich, Staucher generell jetzt auch nicht so viel anfangen. Das Stauchen selbst am Westpass halt eben immer wieder eben auch von Orks belagert wird, sind auch so Staucher und Orks nicht unbedingt die besten Freunde. Gibt es jetzt auch Annäherungsversuche, aber da tritt man, glaube ich, dann auch als Staucher immer ein bisschen skeptisch auf. Und eher mit der Hand an der Waffe, würde ich mal sagen.
Okay.
Ja,
Das heißt, ihr habt hauptsächlich kämpft ihr, jetzt, wenn ich das richtig verstanden habe, gegen den Traum gerade. Das ist so, wenn man jetzt ich bin in Sta ich komme nach Stauchen von außerhalb vielleicht, weil ich durchreise nach Durikares. Okay, etwas, ja, aber nehmen wir es einfach mal an. Das heißt, ich erlebe den Staucher im Kampf gegen den Traum, den goldenen Traum, oder habt ihr noch andere Feinde, die man dann irgendwie bekämpft im Land selber?
Also im Land selbst gibt es natürlich durch den Traum ganz viele fantastische Dinge, die man da so bekämpfen kann. Da könnte man jetzt eben so ein paar Pen-and-Paper-Sachen anführen. Ansonsten ist tatsächlich im Moment halt eben das Ganze auf die Antigötter, auf die Zwielichtwanderer, so werden sie genannt, halt fixiert und deren Schergen. Im Moment sind das halt eben ist das die Königsgarde selbst, die wir dadurch, dass der König quasi oder die Herrschaft unterwandert ist, steht auch die Königsgarde unter diesem Einfluss der Zwielichtwanderer. Und die unsere Spieler, die momentan da aktiv sind, die spielen halt eben auch gegen die ehemalige Garde des Königs, also der Herrscherfamilie. Mhm. Und also uns erschien das halt eben mal ganz spannend, halt das rumzudrehen. Und gerade so die ersten Cons, wo das halt eben noch nicht so ganz klar war, das war schon spannend zu beobachten, wie die Spieler so damit umgegangen sind, dass sie auf einmal da ja gegen Menschen, die sie kennen, so standen.
Ja, genau. Ganz schön, aber Mindfuck, wie man so schön sagt.
Ja, ja, ja.
Kann ich mir gut vorstellen. Das heißt, welche Art von Rassen könnten wir bei euch so finden? Also ich habe jetzt viel Menschen gehört, da gibt es noch andere, wo man sagt, ja, das passt.
Wir haben noch einen Legendenwald, heißt der. Das ist im Prinzip der Elfenwald in Stauchen, der Klantin. Der war jetzt auch lange Zeit in Hand der Zwielichtwanderer. Das löst sich jetzt gerade so ein bisschen auf durch das Tun der Spieler. Also Elfen gibt es bei uns. Dann haben wir Zwerge, die im Prinzip den Westpass und den Ostpass bevölkern. Unsere Zwerge sind auch ein bisschen größer. Wir haben halt eben die Minenbuddler, das sind die normalen Zwerge, die man so kennt. Mhm. Und wir haben halt eben auch Tagebauzwerge und die fangen so bei 2,10 Meter ungefähr an.
Was?
Okay.
Ich glaub, ich muss mal das Wort Zwerg für mich nochmal neu definieren. 2,10 Meter Zwerg.
Mindestens.
Ja, ja. Ja.
Okay. Ja, warum nicht? Es gibt ja nichts, was es nicht gibt.
Ja, ja, also ja.
Ja. Aber wenn ich jetzt sage, ich würde gern ein, also wenn du sagst, ihr habt eigentlich mit Dunkelelfen sonst nichts am Hut oder ich möchte irgendeine andere Rasse spielen, könnte es da eher Konflikte geben oder welche Rassen wären eher nicht so gern gesehen?
Also ich glaube, wenn man da mit dämonischen Attributen auftaucht, ist man wahrscheinlich schon ein bisschen deplatziert in Stauchen und so ein normaler Staucher würde dann wahrscheinlich nicht unbedingt Kontakt aufnehmen. Also ein Abenteuerstaucher schon, weil. Wir kennen das ja auch, dass halt eben schon alteingesessene Helden natürlich schon vieles gesehen haben und sich da halt eben auch trauen. Aber so ein Normalbürger, der würde da wahrscheinlich dann erstmal alle Türen verschließen und alles abriegeln. Also auch so ein Dunkelelf. Vor allem in Dakotien wird der es wahrscheinlich nicht so leicht haben, vermute ich mal.
Also ich muss jetzt nicht anfangen und sagen, ich bin jetzt hier ein Ork und ich lasse mich jetzt hier und stauchen lieber.
Also sagen wir mal so, also OT folgt oder IT folgt ja auch dem OT. Das heißt, wenn wir halt eben einen Spieler haben, der gerne bei uns spielen möchte, dann finden wir auch sicher Möglichkeiten, dass der ins Spiel kommt. Es gibt natürlich logische oder sagen wir so IT-logische Dinge, die vielleicht nicht funktionieren, aber wir bemühen uns eigentlich immer spannende Wege für beide Seiten zu finden. Ich glaube, worauf man sich einstellen muss, wenn man in Stauchen spielt, ist eben, dass wir vielleicht nicht so dieses klassische Abenteuerspiel haben, auch. Ne? Also es gibt immer, wenn wir einen Con haben, dann haben wir auch immer so eine klassische Abenteuerschiene dabei und einen Abenteuerplot. Aber die wirkliche Tiefe oder Qualität Stauchens zeigt sich, glaube ich, oder würde ich sagen, immer da, wo wir Dilemmata aufzeigen. Ne? Also wo wir die Figuren auch in Situationen bringen, wo sie eben mit dem normalen Schwarz-Weiß-Maß halt eben nicht weiterkommen.
Manchmal gar nicht so ungewöhnlich. Ich glaube, das ändert sich inzwischen. Wir waren ja, früher, Hashtag früher, eher gern mal mit Schwarz-Weiß-Malerei unterwegs und ich freue mich total, dass das so diverser wird und dass das Spiel so mehr in die Zwischenräume leuchtet. Mhm. Halt es nicht immer nur alles gleich abzubügeln. Das feiere ich total ab.
Das heißt, ihr spielt sehr nach Play to Struggle für die, für die Zuhörerinnen. Play to Struggle ist dieses mit sich selber im Konflikt sein und da auch entsprechend daraus Spiel für andere generieren. Jetzt erzähl mal, wie ist das so mit Magie in Stauchen? was ist erlaubt? Was darf ich nicht?
Ja. Ja, also wir haben im Prinzip so ein bisschen die Regel in Stauchen, dass jeder, der halt eben auf magische oder eben auch klerikale Kräfte zugreift, dass der sich mit unseren Fauchern erst einmal gut stellen muss. Also IT sieht es halt eben so aus, dass die Faucher tatsächlich eben wie so eine Schutzzone um Stauchen gelegt haben. Das heißt eben Magie dort zu wirken oder halt eben auch auf seine Götter zuzugreifen. Das funktioniert nicht so normal, wie man das halt eben kennt, sondern jetzt OT gesprochen, wir wollen eigentlich einen Anlass finden für Spieler, auch diejenigen, die jetzt schon lange, lange ihre Magie wirken, dass sie sich vielleicht auch nochmal auf eine andere Art und Weise mit dieser Fertigkeit eben auseinandersetzen. Das heißt, man nähert sich dann so ein bisschen an, man kommt mit den Fauchern ins Gespräch, man überlegt halt eben nochmal, ich bin jetzt hier ein Feuermagier und natürlich kann ich, was weiß ich, ein Fulminictus oder was auch immer sprechen, aber was steckt denn eigentlich dahinter? Was ist das denn, wenn ich jetzt mit Feuer agiere? Ich muss ja auch das Wesen des Feuers irgendwie aufnehmen und ansprechen mit meinen Zaubern. Und aus dieser Idee ist das eigentlich entstanden, dass wir gesagt haben, jeder, der halt auch alteingesessene Hasen, die halt eben nach Stauchen kommen, denen geben wir halt das Spielangebot, dass sie sich ihre Magie nochmal, dass sie sich ihrer Magie nochmal neu nähern müssen.
Gibt es irgendwas, was verboten ist? Also darf ich Untote erheben in Stauchen oder Dämonen beschwören? Oder darf ich mich nur nicht erwischen lassen?
Also eigentlich spielen wir ja nach, du kannst, was du darstellen kannst. Das heißt, das wäre schon möglich. Also was vielleicht nicht möglich ist, ist eher so Dinge wie Teleport vielleicht, oder irgendetwas, was man halt eben wirklich auch nicht unbedingt darstellen kann. Und wenn man Tote erheben möchte in Stauchen, wir sind Freunde des konsequenzbelasteten Spiels. Das heißt, also wenn man das macht, dann muss man natürlich auch mit allem rechnen, was da folgt. Und in der SL sind sehr gut darin zu improvisieren, würde ich mal frech behaupten.
Aber von internen Gesetzen her habt ihr keine Verbote in der Magie?
Nein, also wir haben die Akademie in Stauchen, also wir haben im Prinzip zwei Instanzen in Stauchen, die ein bisschen ja die Magie-IT regeln. Das ist zum einen Akademiestadt. Da gilt es auch, also in Akademiestadt selbst, gilt halt eben auch das Verbot der schwarzen Künste, also das zu versuchen. Im Land selbst kann es getan werden und man muss halt eben dann, wie gesagt, mit den Konsequenzen rechnen.
Okay. Akademie heißt, Stauchen hat nur eine Akademie, die ist in der Akademiestadt, wenn ich das richtig verstanden habe?
Nee, es gibt auch noch eine zweite, es gibt noch das Ratelsbecker Kolleg. Vielleicht kennt der ein oder andere die Goldene Akademie auf dem Drachenfest im Goldenen Lager. Und die haben irgendwann mal auch eine Länderheimat gesucht und die sind bei uns dann quasi fündig geworden. Und bespielen jetzt auch einen Teil Stauchens, die Granmarken, zwischen dem ehemaligen Südkotien eben und Stauchen gelegen. Das bespielen die quasi als ihr Hoheitsgebiet, wenn man so will. Und das ist aber auch eine Magierakademie. Also wir haben im Prinzip zwei, einmal Akademiestadt, alt eingesessen und dann halt eben das Kolleg, was seit, ich glaube, 12 Jahren, doch so 12 Jahren eben bei uns ist.
Ja, spannend. Ich hatte so rausgehört, also wenn du zur Magie erstmal die Faucher befragen musst, haben die eher sowas wie so eine Art religiösen Standpunkt? Klingt das so ein bisschen wie, ich muss erstmal die Götter fragen? Oder was ist das religionsmäßig zu betrachten oder wie seht ihr das?
Also wir haben im Prinzip also eine Geschichte, die halt eben erzählt, dass die Magie durch die Faucher in die Welt gebracht wurde. Erst einmal als Geschenk der Faucher an die Menschen. Dann haben sie aber festgestellt, dass die Menschen, je mehr Macht sie haben, dieser Macht eben auch verfallen und gierig werden und mehr haben wollen und haben dann für sich selbst entschieden, dass dass sie quasi dieses Geschenk wieder ausschleichen wollen und haben sich dann quasi schlafen gelegt und haben damit halt eben das Potenzial ihrer Macht mit sich genommen. Und es ist eben so ein Restpotenzial da geblieben in Magie. Und natürlich in der klerikalen Form dann, also wie wir das halt eben bei Priestern auch kennen, durch Gebete und etc. Und das ist so ein bisschen dieser Ursprung. Deswegen ist das so ein bisschen verflochten bei uns. Also Magie ist, hat auch immer etwas mit Religion zu tun.
Ja. Habt ihr so Gruppen, die so diesen religiösen Hintergrund bespielen?
Ganze Gruppen nicht. Wir haben aber inzwischen einige Spieler, die tatsächlich halt so Frater und Fratisen heißen die bei uns, die halt eben also eine Priesterschaft bespielen. Wir hatten einen sehr aktiven Spieler, also im IT, eben Frater Ulrich, der hat sich aber im Kampf um die Zwielichtwanderer geopfert und die Figur gibt es nicht mehr. Das war halt eben eine sehr, sehr leuchtende Figur.
Ja.
Genau, und wir haben halt eben auch Attribute, also es sind im Prinzip Geweihte, kann man die vielleicht nennen, oder Beschenkte der Faucher, die einen Stein der Drachen quasi tragen, der Faucher tragen und dadurch halt eben auch eine besondere Beziehung zu den Fauchern haben. Also jetzt nicht so wie die Avatare oder so beim Drachenfest, ist mehr halt eben, man hat einen direkteren Draht.
Ja, ich habe hier eine Standleitung zu meinem Gott.
Ja, aber die Götter
nach Hause telefonieren so ein bisschen.
Ja, genau. Aber ja, also sagen wir so, die Faucher sind immer so ein bisschen mit Vorsicht zu genießen.
Ja.
Werden auch schon mal gerne die ungünstigen Echsen genannt.
Oh, okay.
Also weil sie halt, also wir stellen uns halt eben diese Faucher so vor, dass die im Prinzip mit einem ganz anderen Maß auf die Menschen und das, was da passiert, schauen und eben auch nicht unbedingt so unseren moralischen Anker haben, sondern mehr den Blick vielleicht auch woanders drauf legen.
Aber was ja verständlich ist bei so sozusagen ewigen Wesen, dass die vielleicht ein bisschen anders auf diese Art auch von Vergänglichkeit schauen. Macht ja auch Sinn. Wie geht ihr denn sonst mit anderen Religionen um, wenn ihr halt auf Lab, auf andere Glaubensrichtungen trifft? Also wie ein Faucher-Frater trifft auf einen Sigma-Priester oder...
Eigentlich sehr offen.
Ja.
Also wenn man jetzt nicht, also es gibt, wir hatten ja früher halt eben die Inquisition, das war nochmal eine andere Richtung. Aber ansonsten, wenn jetzt tatsächlich Faucher, Priester auf andere treffen, dann ist das mehr so ein tolerantes System. Also wir haben da jetzt nicht per se eben Intoleranz eingebaut.
Ja, das heißt auch innerhalb des Landes dürften Leute andere Glaubensrichtungen ausüben?
Ja, also wir haben auch einen Exenpriester zum Beispiel unter der hier doch schon fast ständigen Spielerschaft und so. Und der wird zwar merkwürdig angeschaut, aber letzten Endes wird er auch wirksam.
Habt ihr im Land speziellere Gruppen, wo du sagen könntest, okay, die bespielen jetzt das Militär oder die Söldner. Habt ihr da einzelne Spielergruppen, also könntest du sagen, ja, es gibt so eine Spielergruppe um das und das Thema und die wollen nur das und das bespielen oder die wollen das und das besonders darstellen. Habt ihr sowas?
Also im Zuge, Unser erster großer Krieg, den wir bespielt haben, also dieser Bürgerkrieg, den im Prinzip die Inquisition ausgelöst hat, als der geschlagen war und man jetzt im Prinzip so eine Art Religionsstreit halt eben am Ende dann lösen musste, da gab es tatsächlich die Tendenz, dass einige Spieler auch so ein Orden oder sowas bespielen wollten. Im Moment haben wir halt eben den Orden Carnedrax, das ist so ein ja, nicht nur Ritterorden, also es sind nicht nur Ritter darin, aber halt eben ein Orden von Gleichgesinnten, die halt denen daran gelegen ist, dieses Schwert irgendwann gegen die Zwielichtwanderer zu führen und auch damit quasi den goldenen Traum zu beenden. Und dieser Orden muss, glaube ich, noch für sich intern entscheiden, ob er in irgendeiner Form danach halt eben dann noch als vielleicht religiöser oder wie auch immer gearteter Orden weiter besteht. Ansonsten haben wir jetzt so militärisch gesehen eigentlich keine Spieler. Also wir haben einige NSC, die halt eben in Gruppen spielen. Also wir hatten eine Zeit lang den königlichen Marschall halt mit seinen Truppen. Wir haben einen Leibritter des Königs und der Königin unter den Spielern. Mhm. Ja, also wir haben im Prinzip so Einzelfiguren, aber jetzt noch keine Gruppen. Mhm. Was wir schon haben, sind halt eben Gruppen von Spielern, die so eine Volksgruppe oder so bespielen. Also gerade in der Alhambra gibt es halt eben die Tamuden, also so ein Nomadenvolk. Und da haben wir, ich glaube, 5, 6, 7 Spieler und auch einige NSC-Figuren, die als Spielerfiguren dann mit ins Spiel übernommen wurden. Und die dann halt eben diese Gruppe, diesem Volk halt eben dann auch mehr Präsenz geben und auch die Riten und Zeremonien halt eben dann auch mehr ausarbeiten. Genau.
Wie ist das, wenn ich jetzt den Orden Karnetrax oder die Tamuten nehme, können Neuspielerinnen sich dafür bewerben, sagen, hey, das... ich würde gerne zu einer Gruppe dazugehören, einfach um dann auch schon Leute zu haben im Spiel, auch wenn ich quasi auf meinem ersten oder zweiten Con bei euch bin, dann einfach da auch schneller ins Spiel zu kommen. Gibt es so eine Möglichkeit? Ja. Und was brauchen die spezielle Skills? Keine Ahnung, ich gebe Beispiel bei den Tamuden, dann stelle ich mir vor, okay, ich sollte mich gut mit Datteln auskennen oder weiß ich nicht, deswegen frage ich.
Also beim Orden Karnedrax ist es, glaube ich, mehr so eine Elite-Gesellschaft. Da weiß ich nicht, ob man einfach so beitreten kann. Aber zum Beispiel bei den Tamuden, oder wir haben halt eben auch noch so einen Stamm, der sich die Neven nennt, die halt eben so ein Albtraum-Geschwisterpaar, so nicht vergöttern kann man nicht sagen, aber nur so, die verehren halt eben so Naturgeister, mehr oder weniger. Ich glaube, so ein Skillset braucht man eigentlich nicht unbedingt. Also vielleicht mehr so eine Richtung. Also wenn man jetzt vielleicht so den militärischen, hochgerüsteten Krieger spielen möchte, ist man vielleicht bei einem nomadischen Volk, was eher in der Wüste sich herumtreibt, vielleicht nicht so gut aufgehoben. Da findet man aber dann sicher im Gespräch Möglichkeiten, wo man dann halt eben mit seinen Vorstellungen auch unterkommt. Also ich bin ein großer Freund davon, dass man halt eben dann auch, wenn Interesse am Land besteht, dann auch miteinander ins Gespräch kommt und sich austauscht, ne, und dann auch hört, was möchte der, woran liegt, also ne, woran hat derjenige Interesse, was sind so seine Erwartungen, und dann findet man auch sicher eine Gruppe, der er oder sie sich dann noch anschließen kann.
Wenn ich jetzt so als unbescholtener Mittellandebürger, Bürgerin durch die Gegend wandere und so auf Staucher treffe. Gibt es da so ein Kodex oder vielleicht so ein Verhaltenskodex, wo ich sage, okay, das dürfte ich zum Beispiel bei Stauchern, in Gegenwart von Stauchern auf keinen Fall machen? Dann lynchen die mich direkt über ein offenes Feuer, oder habt ihr da so Trigger?
Also man sollte vielleicht keinen Drachenschenkel verspeisen, wenn man ihnen begegnet.
Om nom nom, Barbecue-Drache heute.
Ja, ich weiß nicht. Nein, also es ist tatsächlich schon mal sehr spannend gewesen, als Staucher Drachenjägern begegneten. Das war schon ein bisschen, das war ein wenig obskur, grotesk, ja. Ich weiß nicht, wie ich das sagen soll.
Ja, also das heißt, Staucher machen mit der Beschaffenheit der Drachen gar keinen Unterschied. Drachen oder Faucher sind, ist das so?
Also Faucher sind natürlich eigentlich, naja, sie haben halt die Gestalt der Drachen angenommen, ne? Und aber sie sind keine Drachen, deswegen, ne? Also man kann sie mal so nennen, aber eigentlich sind es Faucher. Mhm. Trotzdem bei Drachenjägern oder Drachentötern, da wird wahrscheinlich so jeder Staucher dann erstmal so ein bisschen schlucken müssen. Mhm. Und wahrscheinlich auch nicht unbedingt das Gespräch mit demjenigen suchen. Ja. Also ich glaube, das ist halt eben so ein großes No-Go, wenn man Stauchern begegnet, damit zu protzen, dass man ganz vielen Drachen schon entweder Köpfe, Nägel, Zähne oder sonst was abgenommen hat. Ansonsten, also ich glaube, dass der Staucher an sich ist, glaube ich, schon ein sehr religiöser oder eine sehr religiöse Figur, muss man vielleicht sagen. Das heißt also so Respektlosigkeit im Sinne von Verachtung, dem Glauben gegenüber oder eine Glaubensausübung. Mhm. Ich glaube, da, das wäre auch sowas, was, worauf Staucher dann eher
ja.
irritiert bis ablehnend reagieren.
Ja, ja, verständlich, man wäre da schon gerne.
Ja, ja, eben, ne? Genau. Ne? Also, und dann wieder spezifisch, ne? Also wenn man vor einem Thermoden ein Glas Wasser ausschüttet, dann kann es sein, dass das zum Duell führt. Ne?
Ja. Also, sagen, du kann sein. Du verschwendest kostbares Gut.
Genau.
Ja, verstehe. Ich finde das immer ganz witzig. Ich finde es super, dass man Triggerpunkte hat. Auch, dass man sie klar irgendwie kommuniziert oder ne, auch mal, vielleicht auch mal versteckt, was auch immer, aber dass man halt zumindest so mal so Angreifpunkte bietet für Leute, die sagen, na, heute bin ich mal richtig drauf, jemanden zu ärgern. Mal gucken, was ich heute mache. Drachenschenkel verspeisen. Tolle Idee.
Oder bei der Kozian die Salzschwelle an der Tür wegmachen.
Das könnte auch zu zumindest einem Hausverweis führen.
Die ja. sind sehr abergläubig.
Bitte für ihn rein spazieren. Okay.
Dann, wie ist es denn? Jetzt möchte ich bei euch mitspielen. An wen wende ich mich denn bei euch? Gibt es da eine Möglichkeit? Wie kontaktiere ich euch?
Also immer gerne über E-Mail. Also über meine E-Mail zum Beispiel.
Die werfen wir in die Shownotes.
Genau, also heike@staucher.com. Da kriegt man mich eigentlich immer. Und also das ist so eigentlich so der sicherste Weg, denke ich mal. Und der direkteste.
Was erwartet denn potenzielle Neuspielerin auf einem Stauchencon? Gibt es irgendwas, wo du sagst, ganz ehrlich, du gehst auf ein Stauchencon als Neuspielerin. Das ist etwas anders als bei anderen.
Hui, wo fange ich an?
Wir haben Zeit.
Also wir hatten jetzt vor kurzem eine Spielergruppe, die eben ganz neu auch in die laufende Kampagne halt eingestiegen ist, vor zwei Cons. Und die haben uns zurückgemeldet, dass sie schon mit einem gewissen Respekt rangegangen sind, weil sie im Vorfeld halt schon erlebt haben, dass da viel Geschichte eben drumherum läuft. Ne? Also nicht nur drumherum, sondern halt eben auch zwischen den Charakteren und so, was man so mitkriegt, auch außerhalb des Spiels, durch eine IT-Anreise und durch unseren staucherischen Boten, der ja so alle 2-3 Monate rauskommt. Also dass das Land halt eben schon sehr aktiv ist und dadurch halt eben auch eine große Geschichte hat. Und deswegen gehen wir mit gewissem Respekt dran. Auf der anderen Seite haben wir uns bemüht, gerade halt oder bemühen wir uns gerade bei neuen Spielern, die immer irgendwie anzubinden, sodass die eigentlich schon in die Geschichte mit eintauchen können. Mhm. Also ich glaube, was so das Typische in Stauchen ist, ist, glaube ich, dass wir Geschichten erzählen wollen mit Menschen, die halt eben mit uns spielen wollen. Mhm. Und um eine Geschichte zu erzählen, muss man natürlich ne, Ecken und Kanten reinbringen auf beiden Seiten, ja. Überraschungen reinbringen, emotionale Tiefe, epische Breite und so. Und ich glaube, das sind so die Dinge. Und auch stauchische Momente, also Momente, wo man irgendwie dann da steht und denkt, das haben sie jetzt nicht ernst gemeint, oder? Also, das ist jetzt nicht wahr. Oder das, also.
Ich liebe die Formulierung, emotionale Tiefe und epische Breite. Ich sehe mir das gerade so mit einem mathematischen Chart an, weißt du, hier die Tiefe und da die Breite und dann ist das Ganze wunderschön, schönes Bild.
Ja, also man weint auch viel bei einem Stauchen, ne? Muss man auch ganz ehrlich sagen. Also wir haben sehr viel Emo-Spiele dabei, wir haben aber auch Spieler, die das jetzt nicht einfordern, kann man nicht sagen, sondern die einfach gut auf diese Impulse dann reagieren.
Ja.
So, und das ist ja immer so ein Wechselding. Ne? Also die Spielerschaft bestimmt ja auch, wie ein Spiel läuft, ne? Oder wie denn das nächste Spiel dann auch aussehen wird. Und ich glaube, das würde ich behaupten, dass wir in Stauchen schon versuchen, zum einen für die NSC ein gutes Spiel zu haben und eben aber auch für die Spieler. So.
Ja, genau. Mega, klingt super spannend.
Komm vorbei.
Ja, ich glaube, ich kriege zu viele Ideen, wenn ich hier diese Podcast-Reihe weiterführe, wo ich überall hin muss. Aber toll, da habe ich was zu tun, auf jeden Fall. Heike, würdest du unseren HörerInnen noch was mitgeben wollen über Stauchen?
Also ich glaube, eigentlich habe ich das Wichtigste vorhin gesagt, ne? Also Stauchen ist ein Land, was Geschichten erzählen möchte, was über Geschichten halt eben auch ja, also mitgenommen und weitergetragen und gebaut werden möchte. Und wer nach Stauchen kommt, der muss sich oder der sollte sich darauf einlassen wollen, ne? Ein Teil dieser Geschichte zu werden und einen Teil mitzutragen und so. Und ich würde mich freuen, wenn das sehr vielfältig und bunt bleibt und wird und noch vielfältiger und bunter. Also jetzt vor allem, wenn wir jetzt diese Reihe abschließen und man dann wieder neu starten kann, da bin ich sehr gespannt, wie es eben dann so weitergeht.
Super. Leute, ihr habt es gehört. Meldet euch bei den Stauchern, da geht die Luzi ab. Die Traum-Luzi zur Zeit, aber auch bei etwas anderes. Wer weiß.
Genau. Ja, genau. Unsere Homepage, auf die kann ich natürlich auch noch hinweisen. Und auf ein sehr tolles Wiki, was von einem Orga-Mitglied auch verwaltet wird. Also über die Homepage stauchen.com. Da findet man eigentlich zum einen das Forum und halt eben dann auch das Wiki
Oh ja.
und auch meine E-Mail-Adresse.
Sehr schön, das kann Tom bestimmt hinten dranhängen.
Ja. Jetzt haben wir eine Hörerinnenfrage bekommen. Gerade hinein, die muss ich dir stellen, Heike. Wann kommt Stauchen endlich nach Norddeutschland?
Oh, jetzt muss ich mir überlegen. Ich glaube, das Nördlichste, den nördlichsten Con, den wir hatten, war Schloss Baum. Aber ich glaube, das ist noch nicht Norddeutschland, oder?
Nee.
Ich glaube, nichts, wo ein Schloss vor ist, ist irgendwie norddeutsch. Obwohl nicht ganz.
Wenn der Hallig steht, dann schon.
Ja, Hallig, genau.
Okay.
Insel.
Wir haben halt eben eine sehr breite Spielerschaft und NSC-Schaft, die wirklich irgendwie von Dresden, von Berlin, von weit unten im Süden, in Süddeutschland, auch von Hamburg, von Aurich. Also deswegen bemühen wir uns eigentlich immer so irgendwie eine Mitte zu finden. Ja.
Du hast es gehört.
Ja, ich weiß.
Der Appell war deutlich.
Ja, vielleicht müssen wir uns dann doch noch mal ein bisschen mehr nach Norden bewegen.
Genau. Wir hatten noch eine Frage an die Zuhörerschaft heute, ne? Tom.
Ja.
Ich weiß, ich hatte die Idee, aber ich kann mich nicht mehr daran erinnern, was ich vorgeschlagen hatte.
Oh je. Oh je. Mit welchen Gruppierungen außer eure eigenen spielt ihr gern zusammen und warum? Das ist die Frage an unsere Hörerinnen. Ja.
Genau. Das war so eine schöne Frage von mir und ich habe sie wieder vergessen. Schande auf mein Haupt. Okay. Ja, Heike, wenn das erstmal alles war für heute, bedanken wir uns ganz recht herzlich, dass du bei uns im Podcast warst.
Ja.
Dankeschön, dass ihr mich eingeladen habt.
Gerne. Und ich
Sehr
hoffe, wir
gerne.
treffen uns dann mal bald auf einer Veranstaltung.
Ja.
Ganz
Ja,
viel
das hoffe ich
Baden, hoffentlich.
Ja, auf jeden Fall.
Okay, auch an die Zuhörerinnenschaft. Macht's gut und hoffentlich bis bald.
Bis bald.
Bis dann. Bye, bye.